In der letzten Woche beschäftigten wir uns mit Abraham und mit dem Oberthema Gebet. Und ich dachte, ich gehe einfach mit unserem Bibelleseplan einfach ein paar Schritte weiter. Und in dieser Woche war in der Bibellese 1. Mose 32 dran. Und in diesem Kapitel geht es um Jakob. Jakob. Ein Name, den es auch heutzutage oft gibt. Und wenn man Menschen Namen gibt, also Eltern, die ein Kind erwarten, die machen sich heutzutage immer sehr, sehr viele Gedanken darüber, welchen Namen soll mein Kind bekommen? Und dann werden Kataloge studiert und es wird ganz genau geschaut, was bedeutet das eigentlich? Denn man möchte ja nicht irgendeinen Kram über dieses Kind aussprechen, sondern es soll ein Name sein, der irgendwas Fröhliches in sich trägt oder eine Verheißung, irgendetwas, was diesem Kind im Leben wie so eine Art Wunsch, was dem Kind mitgegeben wird, das wünsche ich dir, wenn ich dir diesen Namen gebe und wenn ich dich Tag für Tag mit diesem Namen anspreche und rufe. Heute sind wir bei Jakob. Das bedeutet übersetzt Fersenhalter. Man könnte vielleicht es besser übersetzen mit Betrüger oder der Hinterlistige. Es ist interessant, dass man Menschen heute Jakob nennt, wo man weiß, dass das Betrüger heißt. Im Alten Testament ist es ganz interessant, dass die Namen der Personen, die wir dort finden, ganz oft tatsächlich ihr Wesen beschreiben. Dass es wirklich eintrifft, dass der Mensch sich auch so verhält, wie sein Name ist. Was sozusagen über ihn ausgesprochen wurde, was über ihn ausgerufen wurde. Und wer in der letzten Woche oder in den letzten Jahren mal die Geschichte von Jakob gelesen hat, und ich kann es euch wärmstens empfehlen, dann fragt man sich wirklich manchmal, was hat Gott eigentlich mit so einem Mann zu schaffen? Mit diesem Betrüger. Denn sein Charakter ist durch und durch listig, trügerisch, schlau. Aber schlau immer so, er versucht nicht schlau zu sein für seinen Nächsten, sondern immer für sich selbst. Man könnte Jakob auch, bitte? Von seiner Mutter, da war eine Prägung, das stimmt. Nee, das ist richtig. Seine Mutter hat ihn auch in diesem Charakterzug auch geprägt. Aber die Schuld trägt dennoch Jakob und nicht seine Mutter, auch wenn sie ihn prägt. Denn er setzt das fort, was an ihn herangetragen wird. Man könnte ihn auch beschreiben als Meister der Pläne. Und seine Familiensituation ist ziemlich, ziemlich verworren. Sein Vater Isaak versuchte auszutricksen, zu hintergehen. Früher im Orient war es was Besonderes, wenn man der Erstgeborene war. Das ist heutzutage für uns jetzt nicht mehr so wichtig. Aber diejenigen, die vielleicht Geschwister haben, die jünger sind, die kennen das noch, dass man so wenigstens ein bisschen Verantwortung für den Jüngeren irgendwie spürt. Und das ist was Gutes. Und im Orient war es halt so, dass der Vater ganz besonders den Erstgeborenen gesegnet hat. Und das wollte Isaak tun. Er wollte seinen Erstgeborenen, das ist Esau, der Zwillingsbruder von Jakob, der aber zuerst aus dem Mutterleib gekommen ist, den wollte er segnen. Und Jakob hat sich mit seiner Mutter gemeinsam einen Plan ausgeheckt, naja, unser Vater, der kann ja nichts mehr sehen. Ich gebe mich als Esau und klau dem sozusagen diesen Segen. An anderer Stelle klaut Jakob Esau sein sogenanntes Erstgeburtsrecht. Aber das geht jetzt zu weit. Auf jeden Fall versucht er selbst in seiner Familie immer wieder seinen Vorteil herauszuholen, listig zu sein, zu betrügen. Und diese fehlende Aufrichtigkeit hat ihn irgendwann dazu geführt, dass seine Familie sich auch gegen ihn gestellt hat, insbesondere sein Zwillingsbruder Esau, dass er von seiner Familie geflohen ist. also Fluchtsituation. Und dann kommt er in eine Gegend und trifft dort einen Mann, der heißt Laban. Den Namen gibt es jetzt nicht so häufig bei uns. Und der hat zumindest eine schöne Tochter, die er gerne haben möchte. Das ist die Rahel. Aber die bekommt er nicht so einfach. Der Laban ist nämlich genauso gewieft wie Jakob. Und Jakob erntet mit seinem Schwiegervater das, was er schon gesät hat. Also es ist wirklich interessant, wie der Betrüger eigentlich erstmal aufrichtig werden möchte, aber dann selber betrogen wird. Und diese Geschichte ist so spannend zu lesen, weil Betrug nach Betrug, alles ist ineinander verworren und jeder versucht nur auf sich zu schauen und seins zu sehen. Irgendwann reicht's Jakob, er schließt mit ihm ab und ist wieder sozusagen auf der Flucht. Keine Ruhe. Er ist immer ein Getriebener. Weg von Laban, den hat er noch ausgetrickst, indem er ihm noch viel Güter und viel Tiere abgezogen hat. Schnell weg von dort, ist er wieder sein Wesen. Und dann kommt jemand und sagt ihm, wir haben ein Problem hinter dir, ja, da können wir jetzt nicht mehr zurück. Da ist nämlich dein Schwiegerpapa. Und er meint es nicht gut mit dir, aber in die Richtung, wohin wir gehen wollen, da wartet dein Zwillingsbruder mit 400 Mann. Und hier sind wir in einer Konfliktsituation, oder Jakob ist in einer Konfliktsituation. Er kann im wahrsten Sinne des Wortes nicht zurück, aber einfach so nach vorne auch nicht. Denn wenn ich meinem Bruder jetzt begegne, den ich doch die ganze Zeit hintergangen habe, betrogen habe, von dem weggelaufen bin, im Streit, im Hass, geflohen bin, und da war kein Kontakt, da war keine SMS, da war kein Skype, da war nix. Und jetzt, nach vielen Jahren, ich ihn auf einmal wiedersehe, mit meinem riesigen Hab und Gut, was ich hinter mir habe, ja, wie wird mein Bruder mir wohl begegnen? Jakob betet, weil er Angst kriegt. Anstatt auf Gott zu vertrauen in seinem Gebet, macht er sich gleich wieder Pläne. Das können wir im Kapitel 32 lesen. Nachdem er sich die Pläne gemacht hat, wird es Nacht. Eigentlich sollte Ruhe einkehren in der Nacht. Und dort setzt unser Bibeltext ein. 1. Mose 32, Vers 23 könnt ihr an der Wand auch mitlesen. Und Jakob stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teil mir doch deinen Namen mit. Und er sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel, das heißt Angesicht Gottes, vorüberkam. Und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel berührt hat. Ja, Hüftmuskel ist richtig. Mein erster Punkt ist, suche die Ruhe. Suche die nächtliche Ruhe. Und das sehen wir in Vers 23. Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen etc. pp. Eigentlich ist die Nacht eine Phase, wo man ruhen sollte, wo alles gelassen werden sollte. Man schaltet ab und man schläft. Aber nicht bei Jakob. Er kann nicht schlafen. Obwohl er sich einen perfekten Plan ausgeheckt hat, muss er schon in der Nacht aufbrechen. Er muss was machen. Er kann nicht anders, als etwas zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man in der Nacht unruhig wird und eigentlich sollte man schlafen, ja, aber es geht nicht. Da ist etwas, was meine Seele umtreibt, was mein Herz zur Unruhe bringt. Und ich habe das Gefühl, ich möchte irgendwas machen, aber was soll ich tun? Und das Entscheidende für mich ist, gerade in diesem Vers, dass Jakob, er macht zwar was mitten in der Nacht, er bringt sein Hab und Gut und seine Familie über einen Fluss, aber er bleibt alleine zurück. Er sucht die Einsamkeit. Er sucht die Stille. Und das war ein Schlüssel für diese Begegnung, dass Jakob sich traut, aus diesem ganzen Aufruhr herauszutreten und allein zu sein. Und ich weiß, wie mir das schwerfällt, allein zurückzubleiben. Nicht immer die Masse zu suchen. Es ist gut, wenn wir hier uns treffen und auch gemeinsam beten. Aber wenn wir allein vor Gott stehen, dann zeigt sich unser wahres Ich. Dann fällt jegliche Maske. Ich kann vor Menschen viel, viel darstellen, viel zeigen, mich präsentieren. Aber wenn ich alleine bin, wem soll ich da bitte schön was vormachen? Da interessiert's nicht, ob ich einen Sakko oder eine Krawatte anhab oder irgendwas. Da ist sonst niemand. Und die Verzweiflung, erst die Verzweiflung in Jakobs Herzen hat ihn in wahres Gebet geleitet. Er war vorher verzweifelt und hat zu Gott gebetet, aber hat sich dann seine Pläne trotzdem wieder gemacht. Und hat wieder gemacht und getan, anstatt auf Gott zu warten, was er ihm sagen möchte. Was möchtest du von mir? Ich sag dir nicht nur einfach meine Not, sondern ich möchte auch deine Lösung hören. Was du mir zu sagen hast, dass er hört im Gebet. Und auch wenn das hier ein Kampf ist, ist es doch das wahre Gebet. Denn wir finden danach, in den Jahrhunderten danach, immer wieder Männer Gottes, die genau dieses Prinzip gelebt haben. Auf der nächsten Folie, ich habe euch mal drei Verse mitgebracht. Als Samuel innerlich entbrannte, schrie er zu dem Herrn die ganze Nacht. Nächster Vers in Psalm 6, David spricht: Müde bin ich durch mein Seufzen die ganze Nacht, schwemme ich mein Bett, benetze mein Lager mit meinen Tränen. Und selbst Jesus zog sich auf einen Berg zurück, um zu beten. Er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Immer wieder gibt es Menschen in der Bibel, die nicht einfach mal eben ein Gebet aussprechen, sondern sich trauen, eine ganze Nacht allein im Gebet zu bleiben. Gott zu suchen. Nicht einfach das Gebet nehmen, zu Gott schmettern und fertig. Samuel entbrannte, schrie die ganze Nacht. David weint so sehr im Gebet, dass sein Bett nass ist. Und selbst Jesus geht auf einen Berg, um die ganze Nacht zu beten. Und das ist die Lektion, die Jesus uns gibt. Bete in deiner verborgenen Kammer. Also ich hoffe, eure Zimmer sehen nicht aus wie eine Kammer, aber geh in einen Raum und mach die Tür zu. Sei allein. Suche Gott. Suche ihn wirklich. Such seinen Willen. Fleh zu ihm. Schrei zu ihm. Und wenn es die ganze Nacht sein muss, suche diese Ruhe. In Vers 25 kommen wir zu unserem nächsten Schritt. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Ein Mann stellt sich Jakob bedrohlich in den Weg. Wie ein Feind begegnet ein Mann Jakob. Und wir dürfen uns nicht vorstellen, dass Jakob so ein Mitte-20-Jähriger war, voll so im Schuss, voll fit und dann zum Boxen sozusagen bereit ist. Jakob ist in der Zeit ungefähr 97 Jahre alt. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was ist das für ein Mann, der auf einen 97-Jährigen zugeht und mit ihm kämpfen möchte? Da würden wir die Polizei rufen, ja. Ist hier jemand über 90? Nee, ne? Heute nicht. Ich frage ein paar Jahren. 97 Jahre und auf einmal kommt da jemand und möchte mit dir kämpfen. Was ist das für ein Kampf? Was sind das für Verhältnisse? Wer ist dieser Mann, der hier kämpfen möchte? Der Prophet Hosea bezieht sich interessanterweise genau auf dieses Ereignis. Und er sagt in seinem 12. Kapitel, im Mutterleib hat Jakob seinen Bruder betrogen. Da hat er schon an seine Verse gepackt. Und in seiner Manneskraft hat Jakob mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Wir merken hier, es ist irgendwie so mysteriös. Mit wem hat er gekämpft? Mit Gott? Und dann sagt er, mit einem Engel. Engel kann auch einfach übersetzt werden mit einem Boten, also mit einem Gesandten. Mit wem kämpft er da? Es ist in der Nacht, es ist so unklar. Diese Passage ist sowieso für viele, wenn sie die das erste Mal lesen, was ist das hier? Was passiert hier überhaupt in diesem Abschnitt? Es ist ein Engel. Es ist ein Engel des Herrn. Und wir sehen, selbst in unserem Text, es ist der Herr selbst. Es ist Gott selbst, der sich Jakob bedrohlich in den Weg stellt. Und das ist eine Komponente fürs Gebet, die wir oft aus dem Blick verlieren. Dass wenn wir Gott suchen, dass er uns auch mal bedrohlich entgegenkommt. Zum Kampf bereit. Gebet, ein Kampf. Warum ist Gott in dieser Passage bedrohlich? Warum kann er nicht einfach kommen? Jakob, setz dich mal hier hin. Ich habe ein Gespräch mit dir zu führen. Gott kommt bedrohlich, fast aggressiv. Warum tut er das? Petrus sagt, und das haben wir von Jakobus auch eben gerade in der Lesung gehört, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Demütigt euch, damit euch Gott erhöhe. Die Sorgen gib ihm, denn er sorgt doch für dich. Hör auf, für dich selbst zu sorgen. Wenn du erhöht werden möchtest, wird das nur funktionieren, wenn du dich demütigst, wenn du dich klein machst vor Gott, wenn du dich beugst vor dem Herrn. Und Jakob erkennt in diesem Augenblick nicht, dass seine größte Stärke, also dass er ziemlich schlau ist, dass er sich Pläne machen kann, wo alle Menschen denken, wow, wie hat er das geschafft? Er ist irgendwie so gewieft. Das ist auf der einen Seite seine größte Stärke, aber diese größte Stärke ist auch seine größte Schwäche. Und von der möchte er nicht wegkommen. Und das merken wir, als Gott kommt, er sich als 97-Jähriger, ist er sich nicht so schade, die Fäuste zu ballen, mit ihm zu ringen und mit Gott persönlich zu kämpfen. Jakob ist nicht bereit, obwohl er vorher gebetet hat schon, einen Tag vorher, ist nicht bereit, sich Gott unterzuordnen. Jakob ist nicht bereit, sein Selbstvertrauen niederzulegen. Er ist nicht bereit, seine Sorgen auf Gott zu werfen. Jakob möchte selber die Fäden in der Hand behalten. Und jeder, der meine Fäden aus meiner Hand reißen möchte, der soll sich mit mir anlegen. Dem werde ich's zeigen. Sodass wir in Vers 26 einen erstaunlichen Satz lesen, wenn wir wissen, dass Gott mit Jakob kämpft. Und als er, nämlich der Mann, der mit Jakob gekämpft hat, sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Der Mann, der da in der Nacht kommt, konnte Jakob nicht überwältigen. Was ist das für eine Message? Gott selbst kämpft mit einem Menschen. Er ringt mit ihm. Und Gott kann nicht überwältigen. Das sagt uns so viel über Jakob, wie stur der Typ ist. Und das zeigt uns, dass wenn Gott uns auf unserer Ebene begegnet, und ich sag mal mit natürlichen Mitteln uns versucht zu bewegen, dass das nicht funktioniert. Natürliche Überzeugungskunst wird mich niemals dazu bewegen, mich zu verändern, mein Charakter zu ändern, mein Ego abzulegen. Die sind da am Kämpfen und er kann nicht überwältigen. Und was macht er? Und dann macht er etwas, was irgendwie untypisch ist für einen Kampf. Er berührt. Er holt nicht einen Hammer oder ein Maschinengewehr und haut ihn etwas in die Hüfte, sondern er berührt. Damit Gott zum Ziel kommt in unserem Leben, muss Gott übernatürlich eingreifen. Es reicht nicht, dass wir kluge Argumente bekommen. Sag mal, Jakob, eigentlich ist es nicht so schön. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Ich kenne meine Schwachstellen, wo ich nicht loslassen möchte. Aber Gott muss übernatürlich eingreifen, damit es zur Kehrtwende kommt. Er berührte sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lass dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Die Bitte um den Segen von dieser Person, von diesem Mann, von Gott, kommt erst, nachdem in Jakob etwas kaputt gegangen ist. Er guckt nicht über den Fluss, ach ja, da kommt schon jemand, bitte segne mich. So einfach ist es mit uns Menschen nicht. Da sind wir noch zu stolz. Erst nachdem etwas kaputt gegangen ist, erst nachdem etwas zerbrochen ist, erst als es richtig wehtut, kommt die Bitte um den Segen. Und das ist eine Gebetsschule für uns. Erst wenn wir bereit sind, erst wenn wir an den Punkt gekommen sind, wo wir sagen, okay, meine Pläne, meine Wünsche, meine Ziele, mein ganzes Leben, erst wenn ich das ablege, habe ich die Möglichkeit, Gottes Pläne zu erkennen und auch sein Wohlwollen, seine guten Gedanken auch zu empfangen und das auch umgesetzt zu sehen in meinem Leben. Ohne Zerbruch wird es in unserem Leben kein Segen geben. Ohne Kapitulation über unseren eigenen Stolz wird es keine Erhöhung geben. Leute, Gott möchte nicht Zerbruch um des Zerbruches willen. Gott möchte nicht Demütigung um der Beugung willen. Gott möchte Demütigung um der Erhöhung willen. Gott möchte uns alle erhöhen. Er möchte das Potenzial, was er in uns hineingelegt hat, was er hineingedacht hat, möchte er erwecken. Die Bibel redet davon, dass wir gleich gemacht werden sollen, wie der Sohn ist, wie Jesus Christus ist. Wenn wir die Schrift lesen von Jesus Christus und seine Erhabenheit sehen, ihm konnte keiner was. Er war heilig, er war gerecht, er war gut, er war barmherzig, er war voller Liebe, voller Gnade, voller Gerechtigkeit, voller Vertrauen auf Gott und nicht Selbstvertrauen. Das ist das Ziel Gottes für jeden von uns, dass er uns aus dem Staub erhebt. Aber erst einmal müssen wir bekennen, ja Herr, ich bin im Staub. Ich habe nicht die Kraft, mit meinem eigenen Arm mich selber hochzuziehen. Ich brauche dich. Und ich bin davon überzeugt, dass wir so viel Segensarmut erleben oder wenig Segen erleben, liegt daran, dass wir Gebetsarmut haben. Und das liegt wiederum daran, dass wir Zerbruchsarmut haben. Wir wollen gern den Segen. Schnell wie bei McDonald's, McDrive, zack rein, ich hätte gerne eine Portion Segen und weiter geht's. Da haben wir aber einige Steps übersprungen. Wenn wir ins Gebet gehen, müssen wir uns demütigen, müssen Gott seine Herrlichkeit und Heiligkeit zugestehen. Gott greift nicht ohne Grund ein, denn Petrus sagt, Gott ist besorgt für euch, für uns. Gott sorgt sich um uns und will Gutes für uns. Und darum greift Gott mitten in der Nacht Jakob an, aber eigentlich Jakobs Selbstgerechtigkeit, Selbstvertrauen, Selbstgenügsamkeit, Selbstentscheidung, selbst. Und möchte Licht in diese Nacht bringen. Und das ist oft ein schmerzhafter Prozess. Wir lesen am Ende der Passage, dass Jakob danach hinkte. Gott hat Jakob etwas zugefügt, was ihn sein ganzes Leben jetzt begleiten sollte. Was ihn sein ganzes Leben erinnern sollte, ich habe es nötig, mich an Gott zu halten. Dass Gott mir die Kraft gibt. Und Jakob reagiert ganz interessant. Als der Mann gehen möchte, sagt er, ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los. Er ist hartnäckig. Er ist leidenschaftlich. Er ist aufdringlich. Letzte Woche hatten wir furchtloses Beten. Das ist es. Völlig furchtlos. Ich lass dich nicht los. Und mitten in der Nacht dämmert es ihm auf einmal. Wen habe ich da eigentlich vor mir? Wer ist das, mit dem ich hier kämpfe? Und in ihm ist eine Ahnung. Das ist jemand, der mir was geben kann. Jemand, der über mir steht. Und ich finde ganz interessant die Parallele zu den sogenannten Emmaus-Jüngern in Lukas 24. Die nach Emmaus zu ihrem alten Zuhause gegangen sind, nachdem Jesus gestorben ist. Und die hatten ja nicht mehr damit gerechnet, dass Jesus auch tatsächlich aufersteht. Und auf einmal kommt Jesus so zu ihnen und ich will mit euch ein paar Kilometer gehen. Und dann heißt es dort, und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Sie nötigten ihn, du musst bleiben, ich lass dich nicht los, ich brauche dich. Ich frag euch, was folgt nach der Bitte um Gottes Segen in unserer Geschichte? Was folgt nach der Bitte um Gottes Segen? Genau. Nicht der Segen. Bitte segne mich. Die Antwort ist nicht, ich segne dich. Sondern die Antwort ist eine Frage. Wie ist dein Name? Was ist dein Name? Ist Gott unwissend? Hat er vergessen, mit wem er es jetzt... Oh, ich muss noch mal sicher gehen, bin ich ja an der richtigen Stelle. Ja? Gott möchte tiefer. Es reicht ihm noch nicht. Äußerlich ist Jakob besiegt, aber er möchte noch tiefer eindringen. Und das ist unser nächster Punkt. Ihr seht es schon, folgenreiches Gebet ist wahrhaftiges Gebet. Was ist dein Name? Und da geht es nicht einfach um eine platte Information, sondern, wie ich ganz zu Anfang sagte, der Name drückt vielerlei auch dein Wesen aus und Charakter. Bei Jakob erst recht. Und indem er sagt, mein Name ist Jakob, sagt er nicht einfach nur, meine Mama hat mich halt J-A-K-O-B genannt. Sondern diese Namensbenennung wurde für Jakob zu einem Bekenntnis. Ich bin Jakob. Ich bin der Hinterlistige. Ich bin der Betrüger. Ich antworte auf deine Frage und ich weiche nicht mehr aus. Ich mache mir jetzt keinen Plan um deiner Frage so. Das könnte er sicherlich. Aber er hat gemerkt, ich bin jetzt gerade nicht in der Situation, um Meisterpläne zu schmieden. Und somit bekennt er, mein Name ist Jakob. Er bekennt sich zu seiner Vergangenheit. Er bekennt sich zu dem, was nicht in Ordnung ist. Dieses Bekenntnis ist ein Sündenbekenntnis von Jakob. Wie reagiert Gott? Gott möchte das aus Jakob herauskitzeln, dass er bekennt, ich bin das und meine Vergangenheit und das ist alles Murks. Wie reagiert Gott? Gott sagt nicht, ja genau, und haut noch eine drauf und übrigens, was du noch nicht wusstest und da machst du noch Fehler und da machst du noch Fehler und übrigens bist du der letzte Hund. Das macht er nicht. David sagt an einer Stelle im Psalm 51, einer meiner Lieblingspsalmen, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Aber wieder, es geht nicht Gott um den Zerbruch, um des Zerbruchs willen, sondern in dem Psalm heißt es wiederum, er heilt die zerbrochenen Herzens sind, er verbindet ihre Wunden. Wenn da Zerbruch ist, möchte Gott die Heilung, möchte die Wiederherstellung. Er möchte aus dem Staub erheben und sagt nicht noch Jakob und übrigens, PS, was du bis jetzt noch nicht wusstest. Du bekennst und jetzt richte ich dich auf und ich gebe dir einen neuen Namen. Ich gebe dir eine neue Identität. Etwas, was du dir selber nicht zusprechen kannst, weil du das auch in deinem Herzen gar nicht bist. Aber ich sage dir jetzt, was ich für einen Plan über dein Leben habe. Was ich in dir jetzt sehe, auch wenn du noch nicht da bist. Ich sehe in dir, nicht weil du irgendwie prickelnd jetzt bist oder so. Ich sehe es in dir, weil ich es in dich hineinlege. Ich gebe dir etwas Neues. Das Alte ist abgetan. Und Gott reagiert dort genauso wie im Gleichnis des verlorenen Sohnes, wo der Sohn zum Vater zurückläuft und sagt, ich bin ein Sünder und ich bin es auch nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich bitte zu einem Tagelöhner, letztendlich sowas wie ein Sklave. Der Vater sagt, nicht stimmt. Er dreht sich von seinem Sohn weg, aber nicht wegen der Ablehnung, sondern um die Sklaven zu rufen, dass sie einen Ring holen sollen, dass sie ein Fest vorbereiten sollen für diesen Sohn. Gott verbindet, was zerbrochen ist. Und wir sehen was ganz Interessantes, was Gott in diesen Jakob hineinlegt. Wie wir ihm gerade gehört haben, er gibt ihm eine neue Identität. Und wer die Bibel kennt, weiß, dass Jakob so eine Art Stammvater war. Und wir geben ja auch das, was in uns ist, geben wir auch anderen weiter. Und in 4. Mose können wir lesen, welchen Blick Gott inzwischen über Jakob hat. Dort sagt Gott, oder über Gott wird gesagt, Gott erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Verderben in Israel, der neue Name. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und Königsjubel ist in ihm. Kein Verderben mehr, keine Not, keine Schuld. Was Gott jetzt in diesem Menschen sieht, ist Königsjubel. Gott jubelt darüber. Was ist das für eine Verheißung, wenn man diesen Namen von Gott bekommt? Wenn man sich demütigt und Gott dann mit seiner mächtigen Hand uns erhöht. Ich möchte zum letzten kommen. Überwältigte überwältigen. In Vers 29 lesen wir, du hast mit Gott gekämpft und hast überwältigt. Das finde ich einen interessanten Satz von Gott. Du hast mit Gott gekämpft und hast überwältigt. Also rein äußerlich hat Jakob da überhaupt nichts gewonnen. Rein äußerlich ist Jakob der Überwältigte. Er ist der Verlierer. Aber Gott sagt, du hast überwältigt. Du hast Gott überwältigt. Hosea sagt es auch, er hat überwunden. Wie wird Gott überwunden? Wie wird Gott überwältigt? Und Hosea sagt, Jakob weinte und flehte Gott um Gnade an. Er fleht ihn an um Gnade, weil er Gnade braucht. Petrus hat auch einmal Jesus überwältigt, indem es heißt, Petrus ging hinaus, nachdem er ihn verraten hatte, und weinte bitterlich. Jesus hat ihn wieder aufgenommen. Und der Größte, der überwältigt hat, ist Jesus selbst. Und es heißt, als Jesus noch auf der Erde lebte, hat er sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und wegen seiner Gottesfurcht wurde er auch erhört. Jesus hat gebetet und hat gefleht, auch um Gnade. Und das ist doch das Besondere, dass Jesus, der eigentlich keine Gnade braucht, weil in ihm voll Gnade ist, bittet um Gnade. und muss selbst zum Überwältiger werden. Warum? Auch Jesus muss ein Sündenbekenntnis in Anführungszeichen geben. Warum? Wir haben es gesungen. Du starbst auf Golgatha und hast die Sünden angezogen. Jesus hat sich verbunden mit uns, ist genauso schwach geworden. Und letztendlich ist diese Passage, die wir gelesen haben, eine prophetische Passage auf Jesus Christus selbst. Denn Gott zeigt, Jakob, ich schlag dir auf die Hüfte, aber wir lesen, dass Jesus völlig zerschlagen wurde. Dass Jesus sich so eins gemacht hat mit Jakob, nicht nur die Hüfte, sondern sein ganzes Leben, die ganzen Sünden der Welt, unsere Schuld hat er mit auf sich geladen und hat sich schlagen lassen, nicht nur auf die Hüfte. Und musste selber bekennen, unsere Schuld, eine fremde Schuld. Jesus lässt sich durch unsere Schuld überwältigen sozusagen. Und indem er zu Gott schreit und sich so eins macht mit den Menschen, mit seinem Volk, bittet er Gott um Gnade. Und er hat ihn erhört. Und somit wird Jesus selber zu einem größten Vorbild, wie man überwältigt. Amen.